30 minutes left.
Oh, herzlich willkommen zu Folge Nummer 370 von 30 minutes left, lieber Arne.
Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Höris. Wir trinken heute Booster Eis.
Schmeckt tatsächlich so ein bisschen wie Eisbonbon, aber ein bisschen sauer noch.
Der schmeckt seltsam. Der schmeckt überhaupt nicht nach Eisbonbon, finde ich.
Hm. 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein.
Oh, ich weiß.
Das schmeckt wie verwässerter Eisbonbon.
Nee, das schmeckt wie normaler Energy Drink getrunken, aber vorher gerade Zähne geputzt.
Oh ja. Ja, stimmt, das kann auch sein.
Ne?
Oh ja. Aber so ein ganz kleines bisschen schmeckt es nach Eisbonbon, finde ich schon.
Ja, ja, schon auch so ein bisschen. Also es hat so einen kühlen Nachgeschmack.
Genau. Eisbonbons. Magst du Eisbonbons?
Sehr gerne. Ich habe mir da schon mal diverse Zungen mit verbrannt, weil ich davon so viele gegessen habe, dass die Zunge das nicht ausgehalten hat. Und dann habe ich damit irgendwann aufgehört. Das heißt, ich habe sie auch schon seit etlichen Jahren keine mehr gegessen.
Dann weißt du gar nicht, ob du die magst oder ob du die nur deiner Erinnerung magst.
Hm.
Weil das Problem habe ich nämlich auch mit Eisbonbons. Ich habe die jahrelang nicht gegessen und ich war voll drauf, weil ich dachte auch mal, ich mag die sehr, sehr gerne. Eigentlich mag ich die auch sehr, sehr gerne. Aber dann habe ich mir letztens mal vor einiger Zeit eine Tüte gekauft. Nicht im Auto bei uns. Das Problem ist, die sind mir einfach inzwischen viel zu süß.
Mm.
Ne, die sind super lecker, so vom Geschmack her, aber viel, viel, viel zu süß.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und ich kann gut verstehen, warum ich die als Kind sehr gerne mochte. Und wie gesagt, ich habe halt auch immer noch das Gefühl, dass ich die sehr gerne mag, aber als ich die dann gekauft habe, fand ich sie zu süß. Ja. Aber lecker. Lecker, aber zu süß.
Vielleicht gibt es da irgendwelche zuckerärmeren Varianten von inzwischen.
Vielleicht. Aber ein anderes Süßungsmittel ist ja auch nicht unbedingt besser. Also es muss eigentlich genau der gleiche Geschmack sein, halt nur nicht ganz so süß.
Ja.
Dann ist es nicht mehr der gleiche Geschmack.
Ja, schon, aber das Wichtige an so einem Eisbonbon ist ja dieser kalte Nachgeschmack. Also ich merke das jetzt auch von diesem Energy Drink immer noch. Also das funktioniert zumindest. Irgendwie kühlt es nach.
Ja.
Keine Ahnung, wo das herkommt. Minze oder
das
was?
Das ist ja meist irgendwie Minze, genau. Weil hätte ich jetzt auch gesagt.
Spearmint. Naja, wie auch immer. Jedenfalls habe ich mir ein Spiel ausgesucht, was wir gespielt haben. Ein Retro-Game natürlich für unsere wöchentliche Retro-Game-Rubrik. Das Spiel heißt Speedball und ist auf der Bitmap Brothers Collection 1 drauf. Hast du es gespielt?
Ja.
Sehr schön. Hast du es, hast du gewonnen?
Ich habe auch mal gewonnen.
Okay.
Aber, ich finde das jetzt nicht so toll. Also ich bin aber auch eh nicht so ein ganz großer Fan von so Sportgames wie auf, keine Ahnung, FIFA, NHL und diese ganzen Spiele. Bin ich nicht so der große Fan von, weil ich da auch nicht gut drin bin.
Mhm.
Und gerade bei diesem Spiel, dass man ja nur mit dem Steuerkreuz und irgendwie nur einem Button spielt, weil also es gibt A und B, aber beide machen das Gleiche.
Ja.
Und es halt auch nicht ersichtlich ist, wann er was macht. Also wenn du einen Ball hast, dann schießt du damit und wenn du länger gedrückst, dann schießt du auch damit. Und wenn du keinen Ball hast, dann kannst du damit die Gegner umrampeln oder so. Oder auch springen irgendwie, wenn du lange drückst, glaube ich.
Mhm.
Das sind halt vier Funktionen auf einem Button. Die hätte man auch auf vier Button. Aber das Spiel ist halt älter, da gab's die Controller mit so vielen Buttons noch nicht, ne?
Ja, da waren Buttons teuer, da musste man weniger einbauen.
Genau, ich weiß gar nicht, welche Version von diesem Spiel das ist.
Das weiß ich auch nicht. Also ich erzähle erstmal, ne? Speedball heißt das Spiel, ist 91 erschienen unter den Bitmap Brothers. Das Genre ist angegeben mit Future Sports. Man kann es mit ein bis zwei Leuten spielen, zwei natürlich nicht auf dem Handheld Evercade, sondern nur über das Große. Und es ist eigentlich ein Ballspiel, so ein bisschen wie Airhockey, nur dass es Leute auf dem Feld gibt, die diesen Ball hin und her tragen und es keine Scheibe ist, die durch die Gegend fliegt. Also es gibt irgendwie 5 oder 6 Leute in einem Team. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, weil man die nie alle auf einmal sieht. Und die laufen mehr oder minder KI gesteuert auf diesem Feld rum. Und einen davon, nämlich der den Ball am nächsten ist, den steuerst du immer. Und damit musst du dann quasi den Ball einsammeln. Dann hast du so einen kleinen Halbmond über dem Kopf. Also den Halbmond hast du über dem Kopf, wenn du die Figur steuerst. Und da ist noch ein Pfeil, wenn die den Ball gerade hat. Also
man kann sich auch nicht aussuchen, welchen Spieler man
steuert. Genau.
Das kannst du ja bei FIFA kannst du ja so wechseln. Mit einem Knopf kannst du den Spieler wechseln. Das ist hier alles automatisch.
Genau, richtig. Das funktioniert leidlich okay. Also ich habe schon Momente gehabt, weil diese Arena, ich weiß nicht, ob es nur die eine gibt, die ich gesehen habe oder noch mehr. Später, wenn man gewinnt, habe ich nämlich nicht geschafft. Die hat jedenfalls so Portale links und rechts. Und wenn man den Ball links reinwirft, kommt er rechts wieder raus. Und wenn man zwei Spieler dazwischen stehen hat, dann wechseln die ständig dann wechselt es ständig, wen man spielt. Und dann rennt man in eine Richtung und dann wechselt wieder, wen man spielt. Und dann rennt man in die gleiche Richtung mit dem anderen und dann wechselt aber wieder, wen man spielt. Also das kann schon mal sehr, sehr verwirrend sein. Ich muss aber sagen, insgesamt fand ich das Spiel witzig. Also es ist halt ein simples, du fängst den Ball, du läufst irgendwo hin, du versuchst den Gegnern auszuweichen, du wirfst den Ball weiter und dann muss der halt oben oder unten ins Tor, je nachdem welches Team du spielst, ne? Da ich das alleine gespielt habe, musste ich nach oben, weil das eigene Team dann unten ist, wie das bei allen Sportspielen, glaube ich, immer so ist. Und eigentlich fand ich es ganz witzig. Also der Ball, der fliegt halt immer der hat nur die 8 Richtungen, in die er fliegen kann, nämlich diagonal und waagerecht senkrecht. Und der prallt von Wänden ab und von so komischen runden Knubbeln auch, die da auf dem Spielfeld rumstehen.
Und so ein bisschen wie Hallenfußball.
Ja, so ungefähr. So ein bisschen wie Blood Bowl. So Fantasy Football. Und ich muss sagen, ich fand es tatsächlich sehr witzig. Ich habe immer gedacht, Sportspiele sind nicht so meins, aber das hier, ich habe Spaß gehabt. Also auch wenn ich es echt nicht gut hingekriegt habe, fand ich das irgendwie lustig. Ich habe so ein bisschen mitgefiebert auch. Und das habe ich halt selten bei Spielen. So gerade bei Sport im Fernsehen gucken, habe ich das noch seltener. Aber hierbei fand ich es irgendwie cool.
Ja, ich habe gerade mal nachgeguckt. Es war die Master System Version.
Okay.
In dem Spiel. Das ist ursprünglich auf dem Amiga erschienen.
Hätten wir drauf kommen können übrigens, weil das Cover hat so Rechtecke. Und das Master System, die Master System Cover haben immer so eine weißen Hintergrund mit so Rechtecken drüber, oder? So ein Gitter.
Ja.
Ja. Naja, ich fand das ganz witzig. Ich werde mir irgendwann auf jeden Fall die anderen auch noch angucken und ich werde mal gucken, ob ich vielleicht noch gewinne. Das hat jedenfalls in der guten halben Stunde, die ich gespielt habe, nicht funktioniert.
Ja, als nächstes, was spielen wir denn als nächstes? Als nächstes habe ich rausgesucht Desert Falcon von der Atari Collection. Mhm. Da bin ich ja sehr, sehr gespannt, wie das wird.
Atari ist ja immer so die allerersten Anfänge von Menschen machen irgendwas.
Oh, ich sehe gerade, es gibt sogar, das gibt's auch auf der Atari Collection 2, da ist die Version für den 7800 drauf und auf der Atari Collection 1 ist der Version vom 2600 drauf.
Ja, lass uns mal die 2600er nehmen.
Ja.
Die ist so rudimentär, ich habe die irgendwann schon mal gespielt. Aber es ist schon eine Weile her. Ja, cool.
Ich hab das natürlich nicht jetzt die ganzen Cartridges durchgeblättert, um zu gucken, welches Spiel wir spielen können, sondern ich habe einfach in meiner App nach Evercade gefiltert.
In meiner
Game Collector App.
Sehr gut.
Da ist ja kann ich gleich mal ein bisschen Werbung für machen. Ne? Funktioniert sehr gut.
Aber ja, ich muss doch
nochmal ein bisschen dran arbeiten.
Also du hast eine Game Collector App geschrieben, die funktioniert unter iOS. Unter macOS inzwischen auch.
Genau.
Ist es ja auch so?
Ein bisschen nicht. Ja, aber nicht so gut, ne?
Okay, jedenfalls kann man da aus einer International Game Database die Spiele reinladen. Das heißt, man muss die ganzen Daten nicht selber eintragen. Und
genau.
Also Videospiele. Und dann hat man halt hinterher eine Liste mit den Spielen, die man besitzt. Und kann dann da so Sachen sagen wie, ich spiele das gerade, ich will das spielen und was war das noch alles?
Ich habe es fertig gespielt oder ist Backlog oder ja.
Ja, genau.
Kram verschiedene Sachen. Vor allen Dingen, was ich halt gut finde, ist, du kannst halt, wir können jetzt ein Atari Collection 1 eintragen von Evercade und dann importiert dir alle Spiele. Und du kannst wirklich dann nach den einzelnen Spielen, die auf diesen Collections drauf sind, sortieren. Das war so mein Hauptanwendungsfall, warum ich nicht eine bestehende App genommen habe, sondern mir die selber programmiert habe, weil diese Funktion fehlte mir halt immer bei diesen ganzen Apps, die es gibt, weil es mich halt nicht unbedingt interessiert, dass ich jetzt Atari Collection 1 habe, sondern es interessiert mich viel mehr, kann ich Desert Falcon spielen? Ja. Und dann sehe ich, ich suche dann in meiner App nach Desert Falcon und sehe, oder, ne, und dann sehe ich, kann ich spielen auf Atari Collection 1 oder ich habe auch das Originalmodul. Theoretisch könnte ich das, aber habe ich nicht. Aber könnte ich da jetzt eintragen? Dann könnte ich sehen, ah, ich habe diese beiden Möglichkeiten, das Spiel zu spielen.
Ja, das finde ich sehr, sehr hilfreich.
Ja. Genau.
So, genug Werbung.
Genau, kauft meine App. Sie ist auch nicht ganz so teuer, wie wenn man Twitter kauft.
Ja, das machen ja selten Leute, stelle ich fest. Das ist, glaube ich, jetzt einmal passiert. Gerade eben quasi. Elon Musk hat Twitter gekauft.
Genau, hat ganz schön lange gedauert. Also ich überlege ja auch manchmal sehr lange, ob ich etwas kaufen soll oder nicht. aber so 4 Monate kommt eher selten vor, dass ich so lange überlege.
Na, du musst ja in Relation sehen, wie teuer das jetzt war.
Ja, vielleicht. Da überlege ich mal ein bisschen länger. Das stimmt auch gar nicht. Ich hab wenn ich eine neue Kamera kaufe, dann, oder auch bei meinem ersten Fernseher, das hat auch lange gedauert. Anyway.
Ja, genau. Die eigentlich wichtige Frage ist gar nicht, was hat er denn da jetzt für bezahlt, sondern was ändert sich jetzt und ist es gut oder schlecht? So, und das Erste, was passiert ist, ist, dass er schon mal Leute rausgeworfen hat. Die meisten davon haben mir vorher nichts gesagt. Den CEO natürlich, weil natürlich will er jetzt selber CEO werden oder wie auch immer. Und er hat auch Leute rausgeschmissen, die Trump suspendiert haben zum Beispiel. Und das ist eine interessante...
Die Chefin von der Legal-Abteilung, ne? Rechtsabteilung quasi.
Der Plan, der ausgesprochene Plan von ihm ist ja quasi, das in ein freies Land zu verwandeln. So, dass alle Leute da alles sagen können, was sie wollen. Das Problem ist, das ist eigentlich kein Land, in dem ich wohnen will, wo alle Leute sagen können, was sie wollen.
Ja, und das wird er halt auch nicht machen können, weil er da an die verschiedenen Gesetze der verschiedenen Länder stoßen würde. Wenn das ein Produkt wäre oder ein Dienst wäre, der jetzt nur in den USA verfügbar wäre, da wäre das sicherlich einfacher möglich, einen Dienst so zu öffnen, dass du da machen kannst, was du willst. Aber dadurch, dass er halt auch die Gesetze aus Europa zum Beispiel einhalten muss, geht das halt nicht, weil du darfst in Europa zum Beispiel, das ist jetzt gerade erst zu einer, heißt das dann Richtlinie geworden, dass du historische Fakten nicht leugnen darfst. In Deutschland ist es ja schon lange so, dass du den Holocaust nicht leugnen darfst, ne? Weil das ist ein erwiesener Fakt und darfst jetzt nicht sagen, Auschwitz hat es nicht gegeben. Aber das ist jetzt auch ein europäisches Gesetz und außen deutlich, deutlich weiter gefasst als nur den Holocaust. Und das ist eigentlich eine sehr gute Sache, weil es sollte tatsächlich auch nicht nur so auf historische Fakten berufen sein, sondern tatsächlich, eigentlich müsste es ein Gesetz dazu geben, dass man wissenschaftlich erwiesene Fakten nicht leugnen darf. Wie zum Beispiel den Klimawandel. Das ist ein erwiesener Fakt. Den sollte man nicht leugnen dürfen.
Ja.
Man darf sicherlich Studien erstellen und gucken, ob das, vielleicht hat man ja neue Erkenntnisse, ne? Aber einfach zu behaupten, Klimawandel gibt es nicht, das ist alles Sonderaktivitäten, wie das gerne die nicht so gerne Alternative der das behauptet. Sowas sollte eigentlich auch nicht möglich sein, finde ich. Anyway, auf jeden Fall genau. Möchte er Twitter wieder öffnen und es wird vermutet, dass der orange ehemalige Präsident auch bald wieder seinen Account bekommt, der inzwischen sein eigenes Freedom-Netzwerk gemacht hat, wohl in welche Wahlmanipulationslügen verbreitet werden.
Mhm.
Genau. Ja. Ich bin gespannt. Also ich glaube, Musk ist ja ein, ich will nicht sagen nach rechts offen, vielleicht ist er nach rechts offen, auf jeden Fall so einer, der, ich glaube, die Freiheit und freie Freedom of Speech, was es ja in Deutschland auch nicht gibt, Freedom of Speech, das ist ja ein amerikanisches Ding, deutlich zu hoch hält gegenüber Rechten von nicht nur von Minderheiten, sondern von anderen auch, ne?
Ja.
Ich bin ziemlich sicher, dass ihm das auf die Füße fallen wird.
Ich würde ihn als anti-autoritär einschätzen. Er mag halt einfach nicht, wenn irgendjemand ihm sagt, was er machen soll. Und das Problem ist er jetzt aber nicht damit losgeworden, dass er Twitter gekauft hat. wie du gerade ausführlich dargestellt hast, gibt es nämlich einfach Rechtslagen, an die er sich auch halten muss. Und Twitter funktioniert ja in all diesen Ländern, die alle verschiedene Rechte haben und Gesetze und so. Und deswegen Free Speech überall ist halt nicht machbar. Zu Recht auch. Ich finde es auch gut. Ne? Also man sollte auch Fakten nicht leugnen dürfen, wenn sie einfach Fakt sind.
Fakt sind,
so, genau. Oder False Truths verteilen und so. Und vor allem, und das ist, glaube ich, das allergrößte Problem, was Twitter so hat, ist halt Harassment. Also ich weiß gar nicht, wie das offiziell deutsche übersetzte Wort davon ist. Quasi andere Leute im Internet zu belästigen, zu bedrohen. So, und da, glaube ich, ist Twitter ganz, ganz groß drin. Da haben sie dann vor ein paar Jahren ja diverse Optionen eingestellt, dass man den Kram dann nicht mehr sehen muss, weil sich die Prominenten dann da halt einfach ständig geärgert gefühlt haben und dann natürlich nicht mehr sein wollten. Und wenn Twitter eine tolle Plattform sein soll, dann sollen dann die Prominenten natürlich sich auch wohl fühlen. Und deswegen gab es dann da diverse Maßnahmen. Und ich bin gespannt, ob Musk daran jetzt irgendwas ändert, weil das wäre einfach auch überhaupt nicht gut. Und ich habe das Gefühl, das ist eine relativ, auch wenn er jetzt da sehr lange drüber nachgedacht haben wird, eine undurchdachte Aktion, Twitter zu kaufen, um es so zu machen, wie er es gern hätte, weil es einfach nicht geht.
Mhm. Er hat ja auch nicht so lange nachgedacht. Er hat gesagt, er hat einen Vertrag unterschrieben, dass er es kaufen will. Und dann hat er sich überlegt, will er doch nicht. Und dann wurde er so halb vom Gericht gezwungen, das zu tun. Die haben sich dann außergerichtlich geeinigt, aber nur, weil ihm dann, glaube ich, Leute gesagt haben, dass er da nicht mehr rauskommt.
Ja, irgendwie so, ja. Naja, gut. Also, ich bin jedenfalls gespannt. Marina Sirtis zum Beispiel, bekannt dadurch, dass sie bei Star Trek Next Generation Deanna Troi gespielt hat. Die hat gesagt, sie geht auf jeden Fall jetzt von Twitter weg, weil sie keine Lust hat, unter der Führung von ihm irgendwas zu posten. Und es ist ja jetzt de facto sein Netzwerk, das heißt, es ist nicht freier als vorher. Ne? Ich weiß nicht, ob es freier wäre, wenn es zu irgendeinem Staat gehören würde, statt zu einer Privatperson. Wahrscheinlich auch nicht unbedingt, es kommt halt auf den Staat an. Jedenfalls ist es jetzt halt seins und nicht frei. So, wenn er sagen würde, gut, wir machen da draus Open Source und alle Leute könnten plötzlich... So, das wäre vielleicht was anderes, hat aber nicht.
Ja, dann landest du bei sowas wie Mastodon, was ja quasi eine Open-Source-Alternative zu Twitter sein möchte. Mhm. Was so ein bisschen das Problem hat, also das Problem bei solchen Open-Source-Varianten oder gerade dezentralen Systemen. Also dezentral heißt ja, dass es nicht eine Firma gibt, die einen Server bereitstellt oder eine Serverfarm bereitstellt, wo dann alles drüber läuft, sondern jeder könnte sich einen Server hinstellen, diese Software installieren und hat dann sein eigenes Mastodon, sein eigenes Twitter. Da ist natürlich das Problem, dann sind auf deiner eigenen Plattform nur irgendwie du und deine Mutter und niemand anderes. Also muss es eine Möglichkeit geben, dass man diese verschiedenen Instanzen dann miteinander verbindet, dass du dann miteinander kommunizieren kannst, wie das ja auch bei E-Mail der Fall ist. Ne? Wenn du jetzt, keine Ahnung, alle sind bei Hotmail, dann kannst du nur mit Hotmail E-Mail schreiben. Das wäre ja nicht so schön. Deswegen gibt's ja dieses Add und dann kommt die Domain dahinter und dann kannst du auch an andere Server eine E-Mail schicken. Mhm. Und genauso ist es auch bei Mastodon. Du hast halt verschiedene Instanzen und musst halt, kannst dann halt auch an Leute auf anderen Instanzen Nachrichten schicken. Das Problem dabei ist, oder ein Problem, was ich dabei sehe, ist, dass es halt erstmal so viele Instanzen gibt, dass du relativ einfach könnte jemand einen Account machen bei, keine Ahnung, Mastodon, anesmastodon.de, ne? Könntest du jetzt einen Account machen, Holger Krupp, und dann würden alle Leute glauben, ich wäre das. Obwohl ich meinen eigenen Mastodon-Account bei mastodon.social habe.
Ja.
Das ist tatsächlich mein echter, ne? Also, da gibt es, es ist relativ einfach dort, Identitäten dann Identitäten zu fälschen, aber Identitäten nachzuahmen. Und es ist relativ schwer zu verifizieren, wer diese Person hinter diesem Account ist. Das ist bei einer Instanz, die zentral ist, natürlich deutlich einfacher.
Und, ja.
Auch Leute zu finden ist halt bei einer zentralen Instanz deutlich einfacher. Also ich glaube, ein dezentrales soziales Netzwerk, so schön es in der Theorie immer klingt, wird keinen Erfolg haben. Deswegen redet auch niemand mehr über Diaspora, sondern alle benutzen Facebook.
Ja.
Diaspora als dezentraler Facebook-Konkurrent sich halt nicht durchgesetzt hat. Und ich glaube auch nicht, dass Mastodon sich durchsetzen wird.
Mastodon gibt's ja auch schon sehr lange und es hat sich einfach bislang nicht durchgesetzt. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt passieren wird. Ich sehe auch ein anderes Problem. Dadurch, dass es dezentral ist, wenn ich meinen eigenen Mastodon-Server habe und da sind 50 Leute, die da ihren Account haben, und ich schalte meinen Server ab, warum auch immer, ne? Serverfarm kaputt gebrannt, ich habe kein Geld mehr, um den zu bezahlen, ich habe einfach keine Lust mehr, dann sind deren Daten alle komplett futsch.
Genau. Und die müssen sich dann einen neuen, die müssen dann auch einen neuen Account auf einer anderen Instanz aufmachen und haben dann auch ihre Follower alle nicht mehr.
Richtig. Und das ist eine ziemlich blöde Aktion. Also selbstverständlich kann ich dann sagen, hey, ich mache diesen Dienst, ich mache diesen Bezahlserver, wo der auf jeden Fall da bleibt. So, da könnt ihr bezahlen, dann kriegt ihr da euren Mastodon-Account. Und wenn ich damit sehr erfolgreich bin, dann habe ich plötzlich ein neues Twitter. So, statt ein dezentrales Netzwerk habe ich dann ein neues zentrales gemacht.
Ja, oder du hast halt ein App.net, wo du sagst, bezahle Account, damit eure Daten auch immer euch gehören und dann schaltest du es trotzdem ab. Mhm. Also weil es sich halt finanziell irgendwie nicht lohnt oder so, ne?
Ist alles nicht so leicht. Ich bin überrascht insgesamt, dass Twitter so erfolgreich geworden ist, wie es war, wie es ist. Ich meine, das gibt's seit 2007 oder so. Ich bin da seit 2008. Damals konnte man einfach noch Leute treffen und kennenlernen über Twitter. Heutzutage ist es echt schwer geworden, habe ich das Gefühl. Weil einfach so viel mehr Leute da sind.
Ja, ich bin seit 2007 bei Twitter. Ich glaube, es gibt es seit 2006. Bin mir nicht ganz sicher. Waren die bestimmt nicht im ersten Jahr dabei.
Vielleicht schon. Early Adopter und so. Naja, okay.
Jedenfalls, die haben uns ja auch über Twitter kennengelernt.
Ist richtig. Ne? Also ich lerne, ist mir so im Nachhinein eingefallen, ich lerne auch jetzt tatsächlich noch Leute über Twitter kennen, aber die Nischen werden halt immer kleiner. Ne? Früher war halt, ich wohne irgendwie in Norddeutschland, wie ist es bei dir? Ja, ich wohne auch in Norddeutschland. Geil, cool. Wir sind zwei Leute, die in Norddeutschland wohnen hier. Das gibt's halt heutzutage nicht mehr. Ne? Heutzutage findest du Leute, die den gleichen Briefkasten benutzen wie du. Oder die Nachbarn sind oder wie auch immer. So solche Leute findest du halt jetzt bei Twitter. Und kürzlich habe ich ja ganz viele Leute zum Thema Star Trek kennengelernt und zum Thema Brettspielen habe ich kennengelernt. Brettspiele übrigens. Ah, neues Thema. Ich habe meinen ersten, der erste regelmäßige Brettspieleabend bei mir. Ich mache jetzt nämlich einen regelmäßigen Brettspieleabend, habe da eine WhatsApp-Gruppe für erstellt und da sind Leute drin und ich lade die alle ein und wir haben jetzt zu viert tatsächlich gespielt, zu fünf zu viert, am Donnerstag. Das heißt, donnerstags mache ich meinen Spieleabend und freue mich, weil ich nämlich noch nie eine regelmäßige Brettspielrunde hatte und jetzt einfach auch mal Spiele auf den Tisch bringen kann, die mehr Leute als einen brauchen, weil mit so ein oder Kinderspiele dann auch zu dritt kann ich problemfrei spielen und bei allen anderen ist es halt schwieriger und deswegen freue ich mich, dass ich die jetzt auch auf den Tisch bringen kann, vor allen Dingen, weil ich über die Leute sagen mir natürlich, dass sie kommen und dann melden sie sich an, dann weiß ich, es kommen an dem Abend vier Leute, so, und dann kann ich Spiele vorbereiten und kann sagen, hey, ich hab dieses Spiel rumliegen, das wollte ich schon immer mal spielen, dann bringe ich mir das jetzt bei und dann erkläre ich das an dem Abend und dann spielen wir das. So, und das, da freue ich mich einfach sehr drüber. Und wie das bei so regelmäßigen Dingen immer so ist, die nächsten zwei müssen direkt ausfallen wegen irgendwelcher anderen Events, aber dann geht's auf jeden Fall mit dem regelmäßigen Brettspielabend weiter. An unserem ersten Abend jetzt waren wir, wie gesagt, vier, fünf Leute, haben zuerst Dorfromantik gespielt, da hatte ich ja letzte Woche von erzählt. Sehr cooles Spiel. Und das habe ich deswegen ausgewählt, weil da können halt Leute einfach einsteigen und mitmachen und dann wieder weggehen, wenn sie gehen müssen. Und wir haben halt angefangen, als noch nicht alle da waren und dann sind die anderen einfach eingestiegen. Und dann haben wir das Spiel halt mit fünf Leuten zu Ende gespielt, obwohl wir es mit drei angefangen hatten. Weil es halt einfach so ist, jeder nimmt eine Karte und legt sie an und alle spielen gemeinsam. Von daher funktioniert es bei dem Spiel einfach sehr, sehr gut. Und danach haben wir Flamecraft gespielt. Das ist ein Lucky Duck Game von Cardboard Alchemy, wo man mit so kleinen Drachen eine Stadt gemeinsam baut. Das heißt, es gibt so Läden in dieser Stadt, da muss man, in jedem Zug muss man zu einem Laden hingehen, dann kriegt man Ressourcen und kann ihn verbessern. Und dieses Verbessern macht zwar ich und kriegt da dann was für, aber das funktioniert für alle. Das heißt, alle anderen Leute, die dann hinterher zu diesem Laden gehen, können diese Verbesserung auch direkt nutzen. Das heißt, die Läden in der Stadt werden gemeinschaftlich verbessert, aber trotzdem geht es nachher darum, wer am meisten Punkte hat. Das ist ein sehr, sehr niedliches und relativ simples Spiel, macht aber trotzdem Spaß und ist einfach auch wahnsinnig schön. Flamecraft.
Okay, hab ich noch nicht gehört. Dein Ziel bei diesem Spielerabend ist, auch regelmäßig neue Spiele auszuprobieren, oder, also, häufig ist das gut, dass wenn man so eine Spielegruppe hat, dass man dann irgendwann sagt, jetzt ist es keine Brettspielegruppe mehr, sondern jetzt ist es die Siedler von Catan-Gruppe, weil wir spielen da sowieso immer nur das gleiche Spiel.
Genau, das würde ich auf keinen Fall machen. Also, ich plane schon, zumindest solange ich neue Spieler habe, auch jeden Abend mindestens ein neues Spiel auf den Tisch zu bringen. Ja, ich habe über 100 Spiele hier rumliegen, und davon habe ich bestimmt 40 noch nicht gespielt. So, weil die sind mir halt zugeflogen. Manchmal bestelle ich irgendwie ein Spiel und dann schickt mir die Spielegrotte noch eins dazu. So, und dann denke ich, ah ja, da kommst du irgendwann zu. So, einfach so irgendwie Crimson Crush, irgendwie so ein kleines Kartenspiel habe ich halt einfach dazu geschenkt bekommen. Oder ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, weil das ein Spiel für 4 Leute ist und ich keine 4 Leute zusammenbekommen habe, obwohl das Spiel bei mir schon mehr als ein Jahr liegt. So. Und davon habe ich halt diverse. Und ich plane, all diese Spiele jetzt nach und nach so auf den Tisch zu bringen. Und deswegen ist halt so ein regelmäßiger Spieleabend gut, weil dann passiert es wenigstens, weil, ne, summa summarum komme ich dann auf 52 Spiele pro Jahr, die ich neu spielen kann in der Gruppe.
So. Außer wenn gleich zwei Termine ausfallen.
Richtig. Und natürlich, um auch die Spiele, die ich habe und die Gruppe dann mag, einfach auch wieder zu spielen. Und dadurch, dass die Gruppe sich halt im Idealfall jedes Mal ändert, lernen halt alle Leute neue Spiele kennen ständig. Und wir können halt auch mal Spiele spielen, wo man irgendwie 8 Leute für braucht, weil wenn sich irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Leute in dieser Gruppe sind, 12 oder so. Und wenn davon plötzlich ganz viele sagen, wir kommen, dann spiele ich halt ein Partyspiel. So, ist auch gut. Das macht ja auch Spaß. Kann man machen.
Twister.
Und wenn keiner kommt, dann spiele ich halt ein Spiel alleine. Das ist auch alles in Ordnung. Also, ne, ich habe halt jetzt jedenfalls diesen Zeitslot bei mir zu Hause und werde donnerstags abends Spiele spielen, wenn es nicht ausfällt. Genau.
Ja, das ist sehr cool. Wenn ich in der Nähe wohnen würde, würde ich mal vorbeikommen.
Kannst du natürlich auch so machen, wenn du mal einfach irgendwann Zeit hast.
Ja. Donnerstags halt, weil ich immer am nächsten Tag hier arbeiten muss.
Das geht uns allen ja so. Das ist aber auch ganz gut, weil dann dauert es nicht ewig.
was ewig dauern wird, ist hier auch wahrscheinlich mein Netzwerkproblem zu lösen. Ich hatte, glaube ich, letzte Woche davon erzählt, dass ich hier mein internes Netzwerk nicht so schnell habe, wie ich es gerne hätte.
Ja, und dass es definitiv am Kabel liegt. Da hatten wir drüber gesprochen.
Ja, und jetzt hatte ich einen Netzwerktechniker da, der mal mit einem professionellen Gerät mal das Kabel durchgemessen hat.
Eins von diesen 3.000-Euro-Geräten?
Ja, genau, eins von diesen 3.000-Euro.
Oha.
Ja. Und der hat gesagt, ja, da ist ein Kurzschluss zwischen Leitung 5 und Leitung 4 und 5 in dem Kabel. Und dann meinte er, du hast das bestimmt falsch diese Anschlüsse, die Anschlussbuchsen falsch gemacht, ne? Mhm. Hat er neu gemacht, immer noch das Problem. Und dann meinte er, ja, der hat jemand eine Schraube durchgebohrt durch das Kabel. Ich glaube nicht, dass ich da eine Schraube durchgebohrt habe, weil ich habe das Kabel ja selber da in die Wand gelegt. Aber das Problem ist halt, das Problem auch nicht lösen können. Und er hat mir ja auch das Problem nicht weiter eingrenzen können, als ich es schon vorher eingegrenzt hatte. Also was ich jetzt definitiv auf jeden Fall ausschließen kann, ist, dass diese kleinen Anschlussbuchsen, dass die falsch verkabelt sind, weil das ist alles, hat er jetzt nochmal gemacht und das ist immer noch das gleiche Problem.
Hattest du nicht gesagt, dass man mit diesem Gerät rauskriegen kann, wie viele Meter entfernt dieses Problem liegt?
Hatte ich angenommen, ja, hat er aber nicht.
Schade.
Also ich hatte angenommen, dass er mit diesem Gerät den Widerstand von dem Kabel, von den einzelnen Adern messen kann.
Ja.
Und wenn die natürlich offen sind, dann, oder wenn wir zu seinem, also du packst ein Gerät an jede Ende von dem Kabel, und dann kannst du halt dazwischen messen, ne? Ja. Und ich hatte halt angenommen, wenn ein Kurzschluss oder ein Problem in einem Kabel ist, und der Strom dann anders zurückfließt, also über die über das zweite Kabel zurück zwischen den beiden, der Kurzschluss ist, dass du dann den Widerstand messen kannst. Und über den Widerstand, du weißt ja, was für eine Leitung du da normalerweise hast, könntest du so vielleicht nicht auf einen Zentimeter genau, ne? Aber mir würde ja auf einen Meter genau oder auch auf zwei Meter genau reichen, damit ich weiß, dass das Problem ist am Anfang von dem Kabel oder an dem, also entweder im Hauswirtschaftsraum oder im Dachboden, ne?
Ja.
So ungefähr. Konnte man ja auch nicht sagen. Aber das ist ein bisschen dumm.
Das heißt, du hast ein Kabel, was tatsächlich vom Hauswirtschaftsraum zu dir ins Büro führt. Und das hat eine Länge von 35 Metern. Und du weißt nicht, wo auf diesem Kabel, und das liegt halt irgendwo in die Wand eingemauert.
Recht. Ich weiß, wo das in die Wand eingemauert, weil ich hab's da eingemauert.
Klar, das ja, aber es ist tatsächlich nicht einfach zu finden. Du könntest theoretisch, du weißt ja, wo es ist, so also in der Mitte einfach mal das Kabel kaputt machen und dann prüfen, in welche Richtung das von da aus ist. Und dann brauchst du halt aber wieder eine Verbindungsbuchse und das kannst du an 12 Stellen machen, dann hast du hinterher 12 kleine kurze Kabel, die dann jeweils über eine Steckverbindung so, das ist blöd, oder?
Ja, nee, genau. Also was ich jetzt machen werde wahrscheinlich, ich habe hier in meinem Dachboden, wir haben im Haus so einen kleinen Erker, ne? Und über diesem Erker ist auch ein kleines bisschen Dachboden, aber nicht ausgebaut und nichts und da komme ich zurzeit nicht rein, aber ich weiß, wie ich da reinkomme, da habe ich eine Gipskartonplatte vorgeschraubt, ne? Und dahinter liegt das Kabel relativ lose. Mhm. Da liegen auch ein paar Meter mehr. Also ich, wenn ich jetzt hier bei mir am Kabel in der Wand ziehe, dann kommt da noch ein bisschen Kabel nach. Das werde ich einmal aufmachen.
Moment, das heißt, das Kabel liegt lose in der Wand? Du hast so einen Kabelkanal geführt.
Das Kabel liegt lose in dem kleinen bisschen Dachboden, was über dem Erker ist.
Ja, aber du hast ja gerade gesagt, du kannst bei dir ziehen, dann kommt da mehr raus.
Ja, weil dann, da ist das ja der Dachboden über dem Erker.
Aber das heißt ja auch andersrum, du kannst aber ein neues Kabel an dein Ende rantun und dann im Erker das ganze Kabel komplett durch die Wand ziehen, bis da neues liegt.
Ich kann das Kabel im Erker abschneiden und das Stück könnte ich neu ziehen, ja. Aber der Rest von dem Kabel, der nicht in dem Erker ist, sondern der von diesem Erker bis in den Hauswirtschaftsraum durch die ganze Wände geht, der ist halt eingemauert.
Oder eingegipst. Okay. Also nix lose.
Nichts los. Nein, nur so, keine Ahnung, 2 Meter extra Kabel sind in dem Dachboden, weil ich hatte halt ein bisschen mehr Kabel und habe gedacht, wenn ich ein Problem damit habe, dann habe ich noch so ein bisschen 1-2 Meter, die ich nachziehen kann, wo ich dann mal wieder was abschneiden kann. Okay. Falls ich das mit dem Anschluss nicht hinbekomme, ne?
Ja. Also. Okay, was ist denn jetzt dein Plan? Genauso,
mein Plan ist jetzt einmal den Dachboden hier aufzumachen und zu gucken, und da tatsächlich mal das Kabel abzuschneiden und dann eine Buchse drauf zu machen und dann zu sehen, ob ich da immer noch das Problem habe. Wenn ja, dann ich kann vielleicht das Kabel noch mal ein neues Kabel ziehen über eine andere Route im Haus, wo ich dann nicht ganz viel dreckig und kaputt machen muss. Und so vielleicht das Kabel austauschen, über eine andere Route austauschen. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist tatsächlich, das Kabel jetzt nochmal wieder rauszuholen. Also ich habe 2-3 Vermutungen, wo das Problem sein könnte. Das Problem könnte einmal sein, hier oben bei mir im Dachboden kommt das Kabel quasi unter meinem Fußboden raus. Also aber in dem Videospielebereich von meinem Dachboden, unter dem Fußboden raus, geht dann zur Seite an die Wand, geht dort an der Wand lang und dann in diesen kleinen Erker rein und macht dann noch eine kleine Schleife. Es könnte sein, dass unter diesen Fußbodenplatten, dass das Kabel dort zu doll, ich meine, ich hätte das gut durchgeführt, ich weiß es aber nicht mehr ganz genau, dass es da ein bisschen geknickt ist. Ich glaube, da bin ich mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Also, theoretisch könnte ich einmal hier den Fußboden aufmachen, und dann nochmal gucken, ob ich da das Problem lösen kann. Das heißt natürlich auch, ich müsste diesen ganzen Dachboden, den Dreiviertel von dem Dachboden hier leerräumen. Beziehungsweise alles so in meinen Videospielebereich eng an eng reinstellen und dann könnte ich den Fußboden aufmachen. Das wäre eine Arbeit von ungefähr einer Woche, glaube ich. Dann habe ich unten im Hauswirtschaftsraum, als ich da die Kabel verlegt habe, die auch relativ stark geknickt und an einer Stelle mit einem Nagel an der Wand fixiert, aber da sind 2 Kabel und dieser Nagel ist halt ein bisschen breiterer Kopf und ist zwischen diesen Kabeln in der Wand. Also es geht nicht durch ein Kabel, sondern sollte eigentlich zwischen 2 Kabeln sein. Es kann natürlich sein, dass ich dort einen Fehler gemacht habe und auch, dass dieser Knick nicht so ganz ideal ist. also da, dort könnte ich auch noch mal ein bisschen,
aber da reicht ja auch eine optische Prüfung, aufmachen. Oder? Also ich meine, so ein Kurzschluss.
Das ist in der Wand drin. Also ich muss die Wand aufreißen da an der Stelle, dann das Kabel daraus holen.
Hast du denn das Kabel geprüft, bevor du es eingebaut hast? Weißt du, ob dieses Problem schon vorher im Kabel war?
Nein.
Da hast du einfach gutgläubig ein geeignetes Kabel genommen, in die Wand gehauen, was genügend isoliert ist, dass es normalerweise nicht passiert.
Ja.
Okay.
Und als ich es angeschlossen habe, habe ich auch die einzelnen Adern mit so einem Kabelprüfer und das sah für mich alles gut aus.
Okay.
Und dass da jetzt zwischen zwei Kabeln ein Kurzschluss ist, das wundert mich halt sehr, weil das auch meinem Kabelprüfer mir nicht aufgefallen ist.
Ja. Ja, ich bin gespannt, wie du es löst.
Ja, ich weiß auch noch nicht, wann ich das löse. Also, wenn ich dazu komme, mich da mit genauer zu beschäftigen. Ist halt alles nicht so einfach. Ja, auch nicht so einfach ist das Problem mit meiner Kamera, mit der kleinen EOS M100. Mhm. Aber die habe ich jetzt eingeschickt zu so einem Kameraspezi, heißt der Typ, der irgendwie aus dem, ich glaube in Sachsen oder so, hat der so einen Kamerareparaturservice mit mir telefoniert und der war recht zuversichtlich, dass er das Problem lösen könnte. Ich bin mal gespannt. Also das Problem, ich könnte es auch bei Canon einschicken. Die haben einen Dienst, also einmal kannst du dir einen Kostenvoranschlag machen lassen oder die haben für diese Kamera, ich glaube, 140 Euro No Questions Asked, wir reparieren dir das. Oder wahrscheinlich tauschen das aus. Programm. Mhm. Könnte man auch machen. Die Kamera hat 300 gekostet. Weiß ich nicht, ob sich das tatsächlich lohnt. Ne? Also ich müsste nochmal dann Wiederverkaufspreise angucken. Wenn die Wiederverkaufspreise um die 200 sind, dann lohnt sich das vielleicht. Nein, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Und ansonsten müsste ich mal gucken, was ich sonst mache. Ich bin jetzt erstmal hoffe ich, dass der Kameraspezi der es reparieren kann. Und dann sehen wir weiter. Ansonsten hatte ich überlegt, da ich ja sowieso nochmal ein neues Kamerasystem mir kaufen wollte mit einem Vollformatsensor, also mit einem größeren Sensor, das macht dann ein schöneres Bild, wie ich und wie viele finden, wollte ich mir eine Kamera kaufen, aber da ich finanziell kann ich mir jetzt halt gerade keine 4000 Euro Kamera kaufen, die ich dann hätte eigentlich, habe ich mir überlegt, ich könnte mir eine Kamera kaufen, die in dem gleichen System ist wie so eine 4000 Euro Kamera, aber halt billiger ist und dann kaufe ich mir halt, vor allem achte ich darauf, dass die Objektive einigermaßen gut sind und dann kann ich irgendwann, wenn das Haus abbezahlt ist, irgendwann später kann ich dann halt einfach einen neuen Body kaufen, der dann halt 4000 Euro kostet und dann habe ich von einer relativ günstigen Kamera auf eine relativ teure Kamera gewechselt, ohne dass diese günstige Kamera dann zu viel Verschwendung ist.
Ich habe ja, pass auf, ich kenne mich mit Kameras leidlich gut aus. Ich würde vermuten, ich gehe in einen Laden und dann sehe ich, da gibt's Kameragehäuse, die brauchen Objektive, dann kaufe ich mir irgendein Kameragehäuse und ein Objektiv dazu. Und dann kostet mich das, ja, ich sag mal, ne, ich kaufe relativ günstig, nehme irgendwie ein Angebot, kostet mich das 900 Euro. Mhm. Warum ist eine 4000 Euro Kamera ihren Aufpreis wert?
Du hast bei den teureren, also, Ich rede jetzt so ein bisschen von der EOS RP. Das ist eine 3 Jahre alte Kamera von Canon in dem EOS R-Umfeld. Es gibt neuere Kameras, die teilweise eine höhere Auflösung haben. Mhm. Teilweise haben sie bessere Sensoren, die mit weniger Licht bessere Bilder machen können.
Okay, verstehe ich.
Das ist ein Aufpreis. Dann haben die teilweise neue Bildprozessoren oder bessere Bildprozessoren, die Bilder schneller verarbeiten können. Das heißt, du kannst mehr Bilder in Serie schießen. Das hast du bei Sportfotografie ja viel, dass die Leute einfach draufdrücken und machen 20 Bilder pro Sekunde, um dann genau den richtigen Shot, wo der Fußballer den Fuß am Ball hat, hinterher in die Zeitung abzudrucken. Und sowas brauche ich halt nicht, ne? Also deswegen, mir reicht schon eine einigermaßen gute Kamera. Und da denke ich, dass diese Canon RP für mich zurzeit eine sehr gute Alternative ist.
Und die hat einen Vollformatsensor. Das bedeutet, was bedeutet das? Großer Sensor.
Ein großer Sensor. Der Sensor ist genauso groß wie der Vollformatsensor ist genauso groß wie ein Kleinbildnegativ. Also 35 mm
Sensor. So Dia quasi.
So wie ein Dia-Bild. Ja, wie ein klassisches. Du kannst auch Großformat-Dias haben. Ne? Also du kannst auch größere Dias haben oder Mittelformat-Dias. Aber wenn man von Vollformat-Sensor spricht bei Kameras, dann redet man immer davon, dass der Sensor genauso groß ist wie ein wie so ein Kleinbildnegativ. Okay. Was du halt diese Rollen, wo du das so rausziehst und dann legst du es in deine Kamera rein, ne? Und dann kennt man ja diese Patronen.
Ja, klar. Genau. Okay, das ist also die Einheit. Und dann gibt's irgendwie Dreiviertelgröße und ein Halb und dann gibt's alles, was kleiner ist. Das ist in den billigen Kameras. Das heißt, wenn ich für 900 Euro eine kaufe, dann ist da auf keinen Fall ein Vollformatsensor drin, sondern irgendwas Kleineres, was dann demnach weniger Licht, also mehr Licht braucht, damit das Bild genauso gut wird.
Nein, also 900 Euro ist gerade eine sehr schöne Grenze, weil genau diese Canon RP kostet 900 Euro.
Ach, tatsächlich?
Genau. Wenn der Sensor größer ist, bei gleich vielen Pixeln, das heißt, jedes einzelne Pixel ist größer,
ja.
Das heißt, beim Foto aufnehmen kommt mehr Licht auf die gleiche Größe vom Pixel. Mhm. Das heißt, du kannst in dunkleren Umgebungen bessere Bilder machen, weil
oder mehr Licht oder in helleren, kürzer belichtete und dadurch schärfere.
Genau. Zusätzlich hast du dadurch, dass da du hast halt auch größere Optiken da drauf, also größere Linsen, ne, Objektive, und du bekommst die Schärfentiefe, also der Bereich, der scharf ist in einem Foto, ist kleiner bei größeren Sensoren. Das heißt, so ein schönes Bild mit hinten, der Hintergrund ist verschwommen. Das, was beim iPhone ja so künstlich reingerechnet wird, das hast du mit größeren Sensoren einfacher in echt.
Okay.
Als mit kleineren Sensoren.
Ja.
Okay. Und auch, also das passiert, wenn du eine offene Blende, also wenn du die Blende, die in der Objektiv ist, sehr groß aufmachst, wird es unschärfer. Und wenn du sie klein zumachst, wird es schärfer. Dann kriegst du das ganze Bild schärfer. Und je nachdem, wie groß der Sensor ist, ist halt dieser Effekt stärker oder schlechter. Und die Kameras, die ich zurzeit benutze hauptsächlich, die haben einen sogenannten APS-C-Sensor. Das ist quasi bei vielen Kameras der nächstkleinere nach Vollformat.
Okay.
Und also der ist so groß, kennst du vielleicht aus den 90ern, da gab es mal so ein neues Fotoformat, wo du so eine Patrone hattest, die du in die Kamera reingelegt hast, wo nichts so rausguckte, wo der das automatisch rausgezogen hat. Und wenn du die Fotos zum Entwickeln gebracht hast, hast du auch diese Patrone wiederbekommen. Und dann gab es so Lesegeräte, da konntest du diese ganze Patrone reinlegen und hast dann diese Negative oder Dias damit ausgelesen. Mhm. Das war das sogenannte APS, Advanced Photo System. Und in diesem Advanced Photo System, da gab es so ein bisschen, du konntest einstellen, ob du ein Panoramabild machen möchtest oder ein klassisches Format oder ein bisschen noch gestauchter. Mhm. Die Negative waren immer gleich, das war eine Zusatzinformation, die mit angespeichert wurde, wie das Bild entwickelt werden sollte. Ne? Ob da so ein breiter Ausschnitt rausgenommen werden sollte oder ob das Ganze genommen werden sollte. Und wenn du das Ganze genommen hattest, dann war das sogenannte APS-C, also APS-Classic Format, weil es klassische Seitenverhältnis hatte. Und das ist so das, was die Kamera ist, die ich zurzeit benutze, drin haben. Das ist schon sehr gut. Also das ist auf jeden Fall schon mal deutlich größer als der Sensor, der in einem iPhone drin ist. Ne?
Ja.
Damit kann man auch schon ein bisschen Bokeh machen. Und auch die, es gibt größere Kameras, auch in diesem, jetzt gerade relativ neu von Canon, in diesem EOS R-System, die EOS R7, die hat das Gehäuse der großen Kameras, aber hat einen kleinen Sensor drin.
Okay.
Das ist eigentlich so ein bisschen der Einstieg, wenn du von einer APS-C-Kamera kommst, aber du irgendwann auf Vollformat möchtest, dann kannst du dir so eine kaufen, dann hast du schon mal ein Gehäuse und kannst schon mal Objektive kaufen, die für die großen Sensoren gerechnet sind. wird halt nur ein kleinerer Ausschnitt dann genommen. Und dann kannst du aber irgendwann eine größere Objektiv kaufen, größeren Body kaufen. Aber ich glaube für mich, ich will halt auf Vollformat wieder. Ich hatte früher Vollformat als Filmkameras natürlich,
ja,
und möchte da auch gerne wieder hin. Und ich glaube, dass diese EOS RP, auch wenn sie von vielen als so die billige, nicht so gute Kamera wahrgenommen wird, für mich, was ich damit mache, relativ gut ist und halt ein sehr günstiger Einstieg ist in das Vollformat und von den technischen Daten auch besser ist als jede APS-C-Kamera, die ich zurzeit habe. Also das ist nicht, ich habe immer noch einen besseren Bildprozessor. Ich habe alles von dieser Kamera ist besser als das, was ich jetzt habe. Und das ist, glaube ich, schon ein bisschen wert. Denn ich mache jetzt dann vielleicht nicht so einen ganz großen Schritt, aber ich mache einen kleinen Schritt mit dem großen Potenzial, irgendwann mir für 4.000 Euro eine ganz gute Kamera zu kaufen.
Das habe ich noch nicht verstanden. Was ist der Moment, wo du denkst, oh, jetzt wäre geil, ich hätte 3.000 Euro mehr für die Kamera bezahlt? So, ich habe jetzt diese Blume fotografiert und der Hintergrund ist mir noch ein bisschen zu scharf. Ich hätte jetzt gerne den Vollformatsensor, damit es noch unschärfer wird. Stellst du dir das vor? Ich weiß nicht, was ist...
Also ich hatte... Ja, und zum Beispiel, ich hatte, als ich bei der Sonnenfinsternis war, hätte ich gerne eine Kamera gehabt, die noch ein bisschen,
okay,
mit ein bisschen weniger Licht umgehen kann. Als ich auf der Osterinsel war, hätte ich auch gerne eine Kamera gehabt, die noch mit ein bisschen weniger Licht umgehen kann, damit man besser den Sternenhimmel fotografieren kann.
Okay.
Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten. Bei Porträtfotos ist es immer gut, wenn man eine Kamera hat, die ein bisschen mehr Serienbilder machen kann, weil dann kannst du so kleine Sachen wie zwinkert mal eben, dann kannst du das relativ schnell aussortieren und ein besseres Bild rausbekommen.
Ja, okay.
Das ist, glaube ich, ganz nett.
Okay, sehe ich ein, es gibt also durchaus Fälle dafür.
Genau, also ich brauche sicherlich keine Kamera, die irgendwie, keine Ahnung, 30 Bilder pro Sekunde Vollformat RAW schießt, ne? Aber, keine Ahnung, so eine Canon EOS R 5 oder 6 wäre schon nice. Aber
ja,
die Canon EOS R 6, die macht 20 Bilder pro Sekunde und die Canon EOS R 5, die macht auch 20 Bilder pro Sekunde, die macht 8K RAW Video, das brauche ich zum Beispiel gar nicht.
Ja.
Bildstabilisatoren haben die heutzutage auch alle drin in den Sensoren, dass die Sensoren so ein bisschen, ich will nicht sagen schwimmend gelagert sind, aber dass die Sensoren das Bild ausgleichen.
Ja, das kenne ich, so wie die Elbphilharmonie.
Genau, so wie die Elbphilharmonie, so ein bisschen.
Ja.
Genau, also es gibt da schon ganz coole Sachen, aber also teilweise sind diese Besonderheiten der teuren Kameras auch wirklich so minimal verglichen mit der ein bisschen günstigeren, aber halt für spezielle Anwendungsfälle vorteilhaft, dass es sich auf jeden Fall lohnt, da was zu machen. Zum Beispiel, also ich gucke gerade, die Canon EOS R3 macht 30 Bilder pro Sekunde. Und das Lustige ist, die Canon EOS R3, die kostet, weiß ich nicht, die hat 24 Megapixel, die kostet 6.000 Euro und die Canon EOS RP, die kostet, die irgendwie 900 Euro kostet, die hat 26 Megapixel. Die hat also mehr Megapixel, die billigere Kamera.
Mhm.
Warum? Weil dann die teurere hat größere Pixel, das wieder besser für weniger Licht ist.
Ja, okay. Früher gab es ja dieses Schlagwort Interpolieren. Da konnte man, ja. Oh Gott, die Kameras früher waren so schlecht.
Also, ja, das Gute früher mit Filmen war, es war relativ egal, was für ein Body du hattest für die Kamera, weil was wichtig halt war, was der Sensor war halt der Film. Und du konntest halt guten Film auch in eine schlechte Kamera einlegen. Aber da hattest du auch sowas wie Serienbild. Ne? Da hattest du auch Sportfotografen, die halt auch, für die es halt auch wichtig waren, dass die halt eine gute Kamera haben, die einen starken Motor drin hat, die extrem schnell belichten kann.
Ja. Ne? Ich rede aber gerade von den Anfängen der Digitalfotografie, wo du so Fotos mit 640, 480 gemacht hast und dann konnten die aber interpoliert werden und waren eigentlich interpoliert, weil eigentlich waren es nur 320 mal 240 Pixel.
Ja.
Also, ja.
Meine erste digitale Spiegelreflexkamera hat 6 Megapixel.
Das ist schon mega viel. Meine erste hatte ein. Nämlich 1024 mal 768 interpoliert von 800 mal 600. Das war meine hart. Die Kamera. Nein, nicht Spiegelreflex, sondern Digitalkamera.
Ja, okay. Ich hatte auch andere Digitalkameras, aber ich meine Spiegelreflex ist.
Ah, okay, alles klar. Insgesamt erinnert mich diese Kameradiskussion so ein bisschen an das, was ich mal über Audioverstärker gehört habe. Ne, du kannst ja so ein Boxensystem für einen Computer kaufen, kostet 40 Euro. So, dann kannst du ein gutes Boxensystem kaufen, kostet es 400 Euro. Dann kannst du ein Boxensystem mit verbrauchbarem Verstärker kaufen, dann bist du bei 4.000. Und wenn du das dann noch in gut klingend haben willst, dann bist du bei 40.000. Also, da ist quasi die Skala immer eine Null hinten dran, wenn du es ein bisschen besser haben willst. Es scheint mir diesen Kameras ähnlich zu sein.
Und das ist halt immer so ein bisschen, also bei Anlagen ist es halt, wie viel Unterschied bist du selber tatsächlich in der Lage zu hören?
Ja.
Ne? Wie viel nicht? Also ich bin jetzt nicht in der Lage, den Unterschied zwischen 1.000 Euro und 10.000 Euro Boxen zu hören, würde ich jetzt mal vermuten. Also ich bin jetzt nicht so audiophil und zusätzlich, ich höre so wenig Musik, dass es mir auch scheißegal ist.
Ja, aber den Unterschied zwischen 40 Euro Boxen und 400 Euro Boxen, den hörst du auch.
Vermutlich.
Also die Null lohnt sich für dich, die nächste vielleicht schon nicht mehr.
Genau, aber ja, weiß ich nicht, auch wenn ich es höre, lohnt es sich dann, wenn ich keine Musik höre?
Gute Frage.
Wenn ich immer nur werkgetreu James Cameron höre, dann ist es auch scheißegal, ob das jetzt 40.000 oder 4 Euro Boxen sind.
Ja. Oh, ich habe von James Cameron geträumt tatsächlich. Der hat mich irgendwie beim Buffet getroffen und hat mir gesagt, du, Arne, du, ich spreche Deutsch, du kannst mir deine Mails auch auf Deutsch schreiben. Oh. Ich gedacht, das ist ja praktisch. Dann bin ich irgendwann aufgewacht.
Auf jeden Fall war ich kurz davor, mir diese Canon EOS RP zu kaufen. Die gab es bei Mediamarkt irgendwie für, keine Ahnung, 800 Euro oder sowas, ne? Mhm. Ich glaube, es waren 900 Euro die Kamera und 850 Euro die Kamera mit einem Objektiv. Das war sehr lustig, weil das war billiger, als nur die Kamera zu kaufen.
Ja.
Und dann hatte ich fast zugeschlagen. Und dann hat mir aber ein Kollege erzählt, dass Mediamarkt demnächst die Mehrwertsteueraktion wieder hat, wo sie den Preis so weit senken, dass das, was sonst Mehrwertsteuer wäre, nicht mehr, dass man das dann nicht bezahlen muss.
Also 15% oder was das ist.
19, ne?
Ja, aber wenn du von 119 abziehst, von 119 ziehst du ja 19 ab und dann bist du irgendwie bei 15. Also die Mehrwertsteuer wird dir draufgerechnet und deswegen nicht, ja, so.
Genau. Und dann habe ich, wunderbar, dann wartest du und dann kann ich mir die Kamera für, keine Ahnung, 700 Euro kaufen. Und dann bin ich raufgegangen, als die Mediamarkt-Aktion startete und auf einmal kostete die Kamera 20% mehr oder so.
Mhm.
Und das Lustige ist, Mediamarkt hat zurzeit, während sie diese Aktion haben, auch noch, zeigen sie den Tiefpreis der letzten 30 Tage an.
Das finde ich cool.
Und das sieht so ein bisschen... Ja, das ist eigentlich ganz gut. Ich habe das am Anfang gar nicht so richtig verstanden. Aber weil ich gedacht habe, ey, das ist ja ein Rabatt. Und dann steht irgendwie, Tiefpreis ist irgendwie 799 Euro und aktueller Preis 949 Euro. Ja, das ist ja ein sehr seltsamer Preis.
Mhm.
Ich habe jetzt erstmal die Kamera zur Reparatur gebracht. Und bevor wir nächstes Jahr in Urlaub fahren, werde ich eine neue Kamera kaufen. Das ist so mein Ziel. Und vielleicht wird die Kamera dann ja auch nochmal ein bisschen günstiger, vielleicht auch nicht, ist ja auch egal.
Ja, auf jeden Fall, ich meine, wir haben ja den schwarzen Freitag noch dazwischen, da passiert bestimmt irgendwas, was Preise angeht.
Genau, ich weiß jetzt ungefähr, wie viel das mich kosten würde, diese RP mit einem 50mm Objektiv, also auch relativ einfaches Objektiv dazu. Und ja, dann gucken wir mal.
Ja.
Das ist so mein Plan jetzt.
Sehr gut.
Und die anderen Kameras behalte ich, weil die so schön klein sind,
Sehr gut. Dann kannst du irgendwann so eine Kamerasammlung haben und dann hast du so ein eigenes Regal, wo ganz viele Kameras drin sind, aber du kannst nicht alle gleichzeitig anschließen, weil der Framemaster die nicht... Ach so, warte mal, nee, das war ja...
Ja, apropos Framemaster, das ist eine gute Idee. Ich mache ja mal eben meine Fighting Game Streams, habe ich ja wieder so ein bisschen angefangen.
Mhm.
Seitdem das Baby abends ordentlich schläft und ich dann wieder abends ein bisschen mehr Zeit habe.
Ich bin übrigens jedes Mal überrascht, wenn ich eine Benachrichtigung kriege, dass du gerade wieder streamst und hab praktisch nie Zeit dafür.
Ja, weil es immer alles relativ spontan entschieden wird, wann ich das mache. Aber es macht mir halt Spaß und deswegen, da guckt auch nie jemand zu, aber ist mir auch egal. Auf jeden Fall hatte ich dann letztens das Problem, dass ich bei der Dreamcast keinen Sound rausbekommen habe. Und ich weiß noch, ich habe es tatsächlich noch nicht geguckt, woran das liegt. Es hat mich aber so aufgeregt, dass ich überlegt habe, ich müsste eigentlich mal deinem Lieblingshobby nachgehen.
Ja.
Wir haben da schon drüber gesprochen, sonst hätte ich dich jetzt raten lassen, was dein Lieblingshobby wohl ist. Weil dein Lieblingshobby ist ja irgendwie alles neu verkabeln.
Ja.
Das machst du ja regelmäßig.
Ach, das ist so geil.
Und jetzt habe ich überlegt, ich müsste mal meine analogen Konsolen neu verkabeln. Vor allen Dingen, das Problem, was ich zurzeit habe, ist, dass die Kabel der ganzen Konsolen hinter dem Regal langlaufen, weil ich möchte die ja nicht sehen. Mhm. Und die Konsolen sind alle angeschlossen. Aber es ist immer irgendein Problem. Deswegen, ich muss immer wieder da an die Anschlussbox ran und immer wieder was umstecken. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und jetzt habe ich mir überlegt, dass ich die ganzen analogen Konsolen, also die ganzen Konsolen, die nicht über ein HDMI-Kabel angeschlossen sind, nicht mehr anschließe.
Das ist eine sehr, sehr gute Überlegung. Wann bist du denn darauf gekommen?
Weil ich dann gedacht habe, wenn ich sowieso immer an den Kabeln rumfummeln muss, dann kann ich auch einfach die Kabel, die zu der Konsole gehören, in einen kleinen Kasten neben die Konsole stellen. Und es ist ja jetzt nicht so, dass ich minütlich von Dreamcast auf Saturn auf Mega Drive hin und her wechsle. Mhm. Das waren jetzt alles Sega-Konsolen, interessant. sondern es ist ja in der Regel so, dass ich sage, so, jetzt will ich hier eine Stunde lang oder eine halbe Stunde lang ein Fighting-Game auf der Dreamcast spielen und dann mache ich die Dreamcast halt an.
Ja.
Und dann kann ich auch noch eben die 2 Minuten nehmen und diese Dreamcast einmal ordentlich alleine am Frame-Meister anschließen. Ohne dass die noch durch irgendwie 5 SCART-Wandler und sowas gehen muss. Und dann habe ich hoffentlich weniger Probleme.
Ja, das heißt, du hast dann im Idealfall ein Regal, wo deine Konsolen einzeln drinstehen, mit den Kästen, mit den Kabeln daneben. Und dann denkst du dir, ich möchte gern Dreamcast spielen. Dann hast du einen Ort, wo
die Dreamcast raus,
wo jede Analogkonsole im angeschlossenen Zustand stehen soll. Wo dann im Idealfall gerade keine steht. Dann schließt du die da an und dann machst du das an und dann läuft es. Das ist der Plan.
Ja, das ist der Plan.
Und das an den Frame-Meister anzuschließen, ist jeweils ein Selbstgänger?
Ja, da ich bei den meisten Konsolen RGB-SCART-Kabel habe, ist es einfach nur anschließen, fertig.
Klingt gut.
Ne? Dann sind die zwar nicht mehr alle angeschlossen und ich kann nicht sagen, oh, jetzt, ich habe alle meine Konsolen angeschlossen, alle 30, aber das ist auch nicht so relevant.
Nee. Ist richtig. So habe ich das tatsächlich bei mir im Schrank auch schon mit den HDMI-Konsolen, die Mini-Konsolen. Die habe ich auch nicht alle angeschlossen, sondern ich habe ein Kabel für die Mini-Konsolen und da schließe ich halt an, was ich gerade will.
Genau, bei den Mini-Konsolen habe ich das auch so. Ja, nur bei den ganzen analogen Konsolen, die laufen halt alle dann über so ein SCART-Weichen-Dings-Bums, der nie wirklich richtig gut hundertprozentig funktioniert und.
Ja.
Das ist ein Mittel.
Ja, das Problem ist halt, dass das analoge Signale sind, die bei jedem einzelnen Wechsel und neu verkabeln und Kabel länger machen und so schwächer werden. Und deswegen natürlich dann das Bild auch schlechter wird, wenn du sie über lange Strecken verkabelst.
Genau. Bei den Mini-Konsolen habe ich das auch so wie du. Also ich habe einen HDMI-Switch und da liegt ein langes Kabel dran, wo nichts angeschlossen ist. Und da kommt dann immer die Mini-Konsole ran, die ich gerade benutzen möchte.
Genau, so mache ich das auch. Dr. Mario oder so, auf dem NES Classic Mini.
Genau. Da kommt jetzt demnächst, oder ist jetzt gerade rausgekommen, das Mega Drive Mini 2, Mega Drive 2 Mini.
Okay.
Eine neue Konsole, die Mega Drive 1 Mini kam ja raus und das war ja die erste Mini-Konsole von Sega selber, die vorher hat es ja mal AT Games gemacht, die waren ja alle mal nicht so gut und die Mega Drive 1 Mini, die war relativ gut. Und die haben jetzt ein Mega Drive, gibt es ja auch Mega Drive 1 und Mega Drive 2 und jetzt haben sie das Mega Drive 2 Mini mit neuen Spielen rausgebracht, teilweise neue Spiele, die das erste Mal erschienen. Und es wird nur ein Zehntel davon produziert, verglichen mit der Mega Drive 1 Mini.
Warum das denn?
Weil ich nehme mal an, dass sie das Mega Drive 1 Mini nicht ganz so gut verkauft hat. Deswegen war es auch irgendwann relativ billig zu kaufen.
Okay.
Also ich habe meins irgendwie für 50 Euro gekauft. Jetzt nicht ganz so billig wie die PlayStation Classic Mini, die ich irgendwie für 20 Euro gekauft habe. Aber Mega Drive 1 Mini kostet irgendwie jetzt, Mega Drive 2 Mini, Entschuldigung, ist Amazon exklusiv, kostet irgendwie 110 Euro. Und halt deutlich weniger verkauft oder werden produziert angeblich. Und deswegen habe ich das jetzt einfach mal gekauft.
Gekauft oder bestellt?
Das gibt's ja schon. Bestellt, ja, ich gucke gerade, es soll nächste Woche geliefert werden, also.
Okay.
Ja. Ist versandbereit in 1 bis 2 Tagen, also ich glaube, das kommt jetzt gerade raus.
Okay. Ja, cool. Dann kannst du das ja dann an deinen dedizierten, das ist ein HDMI-Gerät, ne? Also Mini-Konsole.
HDMI-Gerät, ja.
Kannst du an deinen dedizierten Mini-Konsolen-Slot anstecken und dann spielen.
Genau. Das wird sehr lustig.
Ja, sehr gut.
Und eine noch,
ist eine Sache noch. Resistance und, drauf. Das ist cool.
Da sind ja ganz, ganz nette Spiele, glaube ich, drauf.
Und Puyo Puyo.
Halt auch Puyo Puyo, genau. Aber Puyo Puyo Sun Versus, ne?
Das ja,
ist eine, genau. Das ist sehr lustig. Das ist auch nur der Mehrspielerteil davon. Das ist eigentlich ein Sega Saturn-Titel. Den habe ich tatsächlich auch für den Sega Saturn. Okay. Ich weiß nicht, warum sie einen Sega Saturn, also das ist quasi das erste Mal für einen Mega Drive quasi erschienen dann. Oder für eine Mega Drive-ähnliche Konsole. Mhm. Sehr, sehr, sehr lustiges Ding. Eine andere Sache, die jetzt erscheint, passt so ein bisschen zu unseren Evercade-Spielen, weil wir wollen ja als nächstes ein Spiel aus der Atari Collection spielen. Es kommt jetzt raus am 11. November. Atari 50, The Anniversary Celebration.
Stimmt.
Eine Compilation mit 100 klassischen Spielen aus von Arcade, Atari 800, Atari 2600, 5200, 7800, Jaguar und Lynx. Ist, glaube ich, ganz cool. Kommt irgendwie für, keine Ahnung, auf jeden Fall für PlayStation raus. Für Nintendo Switch auch.
Ja.
Xbox. Das ist auch etwas, was ich mir nochmal angucken werde wahrscheinlich.
Gibt's denn da Titel, die du sonst nicht kriegen würdest, die da drauf sind?
Das weiß ich nicht. Ich habe nicht genau geguckt, was da alles drauf ist.
Es gibt ja tatsächlich diese Evercade Lynx Cartridges und da gibt's tatsächlich ein Spiel, was mich reizt. Ich weiß den Titel gerade nicht. Ich glaube, es heißt irgendwas mit Dracula Unleashed oder so heißt es. Dracula Adventure. Und da bin ich tatsächlich ein bisschen neugierig drauf, aber bislang nicht genug gewesen, um mir deswegen die Cartridge zu kaufen. Also, ja, weiß ich nicht. Atari ist halt geschichtsträchtig, aber auch extrem gewöhnungsbedürftig, gerade die älteren Titel. Wir werden das ja das nächste Mal mit Desert Falcon sehen.
Genau, die Spiele vom Jaguar, das sind, glaube ich, ganz gut, weil die halt schon ein bisschen moderner sind, ne?
Mhm.
Und Lynx halt als Handheld ist, naja. Wie hieß das Spiel, was hast du gesagt? Dragon?
Irgendwas Dracula Unleashed, glaube ich, heißt es.
Dracula Unleashed. Kann ich jetzt so auf die Schnelle nicht in dieser Spielliste sehen, die aber auch nicht vollständig ist.
Ich habe gar keine Liste gefunden, ehrlich gesagt, gerade auf die Schnelle.
Ja.
Das ist jedenfalls ein Atari Lynx Spiel.
Okay.
Naja, gut. Du hast eine neue App geschrieben, sehe ich gerade.
Ja, ich habe eine neue App geschrieben und zwar der Ralf Stockmann, der verantwortlich ist für Ultraschall. Das ist die, ich will nicht sagen Skin, das ist ein Add-on für Reaper, was wir benutzen, um Podcasts aufzunehmen.
Mhm.
Der hat ein Problem mit seinem Heimnetzwerk oder mit seinem Mac, was an seinem Heimnetzwerk angeschlossen ist, dass er ab und zu sehr schlechten Durchsatz hat. Und da gibt es beim auf dem Mac gibt es ein kleines Tool, das heißt Network Quality. Das ist ein Command-Line-Tool. Wenn du deine Command-Line Network Quality eingibst, dann lädt das Tool ein bisschen Daten von Apple runter, lädt ein paar Daten zu Apple hoch und sagt dir dann, dein Netzwerk ist jetzt gerade, keine Ahnung, 800 Megabit pro Sekunde schnell.
Mhm.
Und er wollte dieses Tool gerne häufiger ausführen und dann das Abspeichern, die Werte, um dann herauszufinden, wo sein Problem ist oder wann, ob das irgendwie, keine Ahnung, immer um 12 Uhr mittags auftaucht, sein Problem oder so, ne?
Mhm.
Und da hat er bei Twitter gefragt, gibt's nicht jemanden, der das mal programmieren kann? Und dann habe ich ihn gefragt, wann er das denn braucht. Und dann meinte er, ja, ich brauche das zum Diagnostizieren von bla bla bla. Ich so, nee, nicht wofür, sondern reicht nächste Woche. Und dann habe ich ihm das programmiert.
Ja, cool.
Genau. Ist Open Source, habe ich bei GitHub reingestellt. Ich habe es jetzt aber auch in den App Store gestellt für einen, keine Ahnung, Euro 20. Also wenn man 1,20 € dafür geben möchte, kann das gerne machen. Kann das aber auch kostenlos bei GitHub runterladen. Und ja, es funktioniert soweit, ist ganz lustig, macht so eine kleine Traffic Light Ampelfarbe in die Menüzeile. Es lebt auch komplett in der Menüzeile. Und es läuft nur auf Ventura, weil es ist komplett Swift UI und mit Ventura gibt es neue Dinge, die Swift UI kann, die sehr praktisch sind. Zum Beispiel relativ einfach eine App zu machen, die in der Menüzeile lebt. Das habe ich ja mit Second Clock auch schon gemacht. Aber mit Second Clock war das noch so ein bisschen umständlich. Und das ist jetzt mit Swift UI deutlich, deutlich einfacher geworden. Und was Swift UI auch unter Ventura bietet, ist so eine Graphenansicht, so eine Diagrammansicht, glaube ich, heißt das besser. Die habe ich dort auch mit eingebaut. Und das ist alles sehr, sehr, sehr praktisch. Und deswegen gibt es das halt nur für Ventura.
Ventura ist das neueste Apple-Betriebssystem, was jetzt auch gerade vor ein paar Tagen erschienen ist, wenn ich mich nicht täusche.
Ganz genau.
Das heißt, das läuft bei dir dann auch schon.
Das läuft bei mir auf dem M1 Mac, ja. Auf meinem MacBook läuft das nicht mehr. Da wird das auch mit Ventura nicht drauf installieren werden können.
Ja, okay.
Wird nicht mehr unterstützt. Ja, aber das funktioniert ganz gut. Und ich habe auch mit Ventura soweit keine Probleme.
Ich habe es noch nicht installiert. Hackintosh ist da immer noch eine andere Geschichte. Es muss halt... Ja, ich wollte erst mal gucken, ob es irgendwelche gravierenden Probleme gibt, bevor ich das ausprobiere. Ich habe tatsächlich mein System hier ja gespiegelt. Also ich habe die komplette Platte, spiegel ich alle Nasen lang mit SuperDuper und könnte das auf dem Alternativsystem einfach testen. Aber ich weiß nicht mal, was da ein neues Feature ist und habe auch mit dem letzten Betriebssystem irgendwie ein halbes Jahr gewartet, bis ich die Übersetzung unbedingt haben wollte. Deswegen hat das einfach
Zeit. Stage Manager ist neu unter
anderem. Das interessiert mich gar nicht.
Die System Preferences sind jetzt die System Settings und sehen hässlich aus.
Oh,
sehen mehr so iPad-mäßig aus.
Ich glaube, die familiär geteilten Fotobibliotheken, die sind ein Ventura-Feature. Das könnte
genau, tatsächlich Genau, das ist halt auch ein sehr nettes Ding. Die wollte ich auch noch einstellen, um dann die Babyfotos zu teilen.
Ja.
Ja, genau. Die App habe ich gemacht. Verlinken wir, wenn der sich die angucken möchte.
Sehr gut. Aber ansonsten hast du ein Fighting Game gespielt.
Genau. Und zwar Castlevania kennst du sicherlich, ne? Die
Spielereihe. Klar, das ist der Simon und der mit der Peitsche und so.
Genau. Und es gab für die Wii sollte ein neues Castlevania entwickelt werden. Die Wii zeichnete sich ja dadurch aus, dass sie so eine Fuchtelsteuerung hat, dass du mit der Hand wackeln konntest und dann ist was passiert.
Genau, richtig
und, beschrieben. Dann hat sich wohl während der Entwicklung dieses Spiels herausgestellt, dass diese Fuchtelsteuerung in einem Action-Adventure-Style-Spiel wie Castlevania nicht ganz so gut funktioniert. Und sie haben dadurch dann danach das Spiel ein bisschen umprogrammiert und daraus ein Fighting Game gemacht. Ein One-on-One Fighting Game, bei dem du aber dich frei im Raum bewegen kannst. Also du bist ja nicht auf einer Ebene, steht dir immer gegenüber, sondern du kannst halt auch um den herumlaufen und kannst halt komplett durch die Gegend laufen.
Also 3D.
3D, genau.
Ah.
Ist ganz lustig, die Idee. Das Spiel ist jetzt nicht besonders gut.
Hat es ein Lock-on-Feature oder musst du tatsächlich auch zielen noch?
Du musst dann auch zielen.
Oh.
Lock-on funktioniert nicht ganz so gut.
Nee, das kann ich mir vorstellen.
Es ist kein gutes Spiel. Ich habe es aber auch nicht mit der Fuchtelsteuerung gespielt. Ich habe es mit dem Wii-Controller, den du da so anschließt, gespielt. Weil ich hatte keinen Bock hatte, da rumzufuchteln.
Ja.
Kann man sich mal angucken. Ich habe da ein kleines Video bei YouTube gemacht.
Ja, sehr cool. Wunderbar. Dann kommen wir schon zu unserer letzten Kategorie. Das ist immer Sonstiges. Kino, TV, Games und Books. Ich habe einen Film gesehen. Ich habe einfach neulich gedacht, ach, guckst du den Film mal an? Hatte ich schon eine Weile lang vor. Ghostbusters Legacy, beziehungsweise wie er im Original heißt, Ghostbusters Afterlife. Wir wissen ja alle, Ghostbusters waren Filme aus den 80ern. Es gibt da zwei Stück von. Einer ist irgendwie 1984 erschienen, der andere 87 oder so. Dann gab es im Jahr 2016, glaube ich, ein sehr cooles Videospiel dazu. Und dann gibt's jetzt halt hier diesen Ghostbusters Legacy Film. Und die Geschichte wird einfach kohärent weitererzählt. Das finde ich ganz schön, weil in den 80ern waren ja die drei Ghostbuster und die haben dann irgendwie hier Geister gefangen. Dann gab's Ghostbusters 2, da waren sie dann zu viert und haben da Geister gefangen. In New York hat das alles gespielt. Und dieser Film spielt halt irgendwo auf dem Mittel-USA Brachland-Farm-Gegend so. Und ist aber die konsequente Geschichte, Weitererzählung von diesen zwei Filmen. Und das finde ich tatsächlich sehr schön. Und der
Film, wieder mit Bill Murray und Dan Aykroyd?
Genau, die sind auf jeden Fall dabei. Und der, ich habe den Namen vergessen, einer von den vier jedenfalls, der ist halt schon gestorben. Und deswegen wäre dieser Film fast nicht gemacht worden. Und der Film ist mehrere Dinge gleichzeitig. Zum einen ist es ein guter Ghostbusters-Film. Ghostbusters-Filme sind ja sowohl Horror als auch Comedy. Der zweite war eher Comedy als Horror. Aber das macht der Film auf jeden Fall. Und es ist gleichzeitig eine Hommage und eine Dankesrede quasi an den verstorbenen Harold Ramis, der den Ewan Spengler gespielt hat.
Mhm.
Und hat mir gut gefallen. Also es gibt halt einen ganz neuen Cast, abgesehen von den alten Ghostbusters, die dann da auch noch zum Tragen kommen. Und es wird quasi der Staffelstab weitergereicht und das Franchise könnte theoretisch jetzt auch noch 3-4 weitere Filme kriegen, ohne dass es irgendwie schwierig wäre, denke ich. Und gut, also hat mir sehr gut gefallen. Schöne Unterhaltung, schön gruselig zwischendurch, wie das bei Ghostbusters halt so ist. Aber alles harmlos.
Der Film, der zwischen den Ghostbusters 2 und den Ghostbusters Legacy erschienen ist.
Was?
Den hast du den auch gesehen?
Was denn? Ich kenne keinen Film.
Okay, gut.
Nee, weiß ich nichts drüber. Ich glaube, es gab irgendwie noch irgendwas, aber ich habe keine Ahnung.
Nee, gut. Wo hast du das gesehen? Also ich habe gerade gesehen, man kann es bei Sky, ist es verfügbar?
Ich habe den über Apple TV gesehen, wie fast alle Filme. Ja. Ist gut. Also, wie gesagt, auf jeden Fall empfehlen. Gerade jetzt hier zu Halloween, Grusel und so. Ich komme immer so meistens komme ich im Oktober immer irgendwie in Gruselstimmung und dann, ne, vor ein paar Jahren habe ich halt die Ghostbusters-Filme alle gesehen und dachte mir einfach jetzt, okay, ist mal dran. So.
Jetzt könntest du noch die Ghostbusters Zeichentrickserie gucken.
Oh, stimmt.
Gibt's mit dem Affen.
Bei Disney oder so?
Es gibt mehrere. Es gibt ja die mit dem Affen. Dann gibt es The Real Ghostbusters. Oh, die ist, oh, ich guck gerade mal online verfügbar. Ich bin gerade bei, wer streamt ist, aber ich.
Sehr gut übrigens auch das Videospiel. Das ist so ein 3D-Adventure-Spiel in der Ghostbusters-Welt mit den Originalstimmen. Damals hat nämlich Harold Ramis noch gelebt und hat da halt auch seine Stimme für Spengler ausgegeben. Das erzählt quasi die Geschichte der zwei Filme weiter und ich finde es sehr, sehr, sehr gelungen. Gutes Spiel. Ja. Kannst du auf der Switch inzwischen spielen. Ich glaube, es gibt die Remastered-Version für Xbox, keine Ahnung, wie die heißt, und 4, PlayStation 4.
360?
Nee, 360.
One.
Ich glaube, drauf, dass 360 ist es, glaube ich, ursprünglich erschienen und du kannst es aber auch auf moderneren Konsolen spielen. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Ist ein cooles Ding. Ist nicht so schwer. Kann man ganz gut durchspielen in, ich würde schätzen, 10 bis 14 Stunden.
Es gibt eine ganze Menge Ghostbusters-Zeichentrickserien. Slimer in the Real Ghostbusters, The Real Ghostbusters, Extreme Ghostbusters, ist eine ganze Menge.
Mhm.
Anyway, okay, vielleicht gucke ich mir den auch mal an, wenn du sagst, der ist gut. Ich habe mich davor ein bisschen gefürchtet, weil der Film, der nicht erschienen ist dazwischen in meinen Filmen, der war ja nicht so gut.
Es ist dazwischen, also vielleicht erklären wir das nochmal auf, es ist irgendwann dazwischen ein Film erschienen, der so unfassbar schlechte Kritiken bekommen hat. Dass alle Leute sagen, den gibt's eigentlich nicht. Und der ist auch für die Geschichte, die diese drei Filme, die ich jetzt gesehen habe, erzählen, überhaupt nicht nötig. Also der trägt offenbar nichts Relevantes bei. Von daher, dieser Film sehr gut. Da hat auch Ivan Reitman, der die ersten zwei Filme gemacht hat, war da auch noch am Leben. Der ist jetzt letztes Jahr gestorben nach Erscheinen des Films oder dieses Jahr, ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls war der da auch noch bei und hat in den Extras auch noch seine Kommentare dazu abgegeben, wie cool das alles ist.
Okay. Ja. Wir haben angefangen, eine Serie zu gucken bei Amazon. Peripherie heißt die Serie. Da ist jetzt gerade tatsächlich die dritte Folge erschienen, die ich noch nicht gesehen habe. Hast du davon gehört?
Ich habe das Bild gesehen und habe gedacht, das muss doch Chloe Moretz sein auf dem Bild, obwohl man ihre Augen nicht sieht, sondern nur den Mund.
Genau.
Ist sie, ne?
Chloe Grace Moretz, ja.
Ja.
Ja. Genau. Geht um ein Geschwisterpaar, was mit so einer VR-Brille oder so einem VR-Headset in eine Simulation abtaucht und dann ist das ein bisschen anders, als sie gedacht haben.
Gruselig?
Oh, ich weiß nicht, gruselig.
Lustig?
So ein Science-Fiction-Action-Drama.
Thriller?
Thriller-Kram, ja. Jetzt nicht unbedingt gruselig.
Naja, ich weiß halt nur nichts drüber und dachte, Peripherie klingt so nach so einem Paranormal Activity, so ein Gruseltitel einfach.
Nee, Peripherie ist so ein bisschen, ist dann die Figur, die in dieser in großen Anführungszeichen Simulation gesteuert wird.
Okay.
Das müsste man, in der zweiten Folge wird das erklärt, der Serie. Also erklärt nicht, aber gibt es da Hinweise drauf, was das ist.
Ja. Na gut.
Genau. Kann ich vielleicht, wenn wir die erste Staffel, wenn die durch ist, kann ich da vielleicht mehr zu erzählen, ob das jetzt wirklich sehenswert war oder nicht. Ja.
Gut. Ja, prima. Dann Feierabend. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Genau, bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.
Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
Dirty Minutes Left.